herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute wollen wir uns mal dem Thema annehmen, was eigentlich bei uns so die FPGA-Entwicklung so speziell macht, was wir da vielleicht auch ein bisschen anders machen wie andere Firmen. Und ja, dazu möchte ich wieder die Ines begrüßen, die schon beim letzten Mal dabei war. Hallo Ines.
Schön, dass ich nochmal da sein darf.
Ja, gerne doch. Genau, wir haben ja schon letztes Mal drüber gesprochen, über die ganze Geschichte auch ein bisschen der Solectrix, natürlich über die Projekte, die du vor allem begleitet hast. Du hast da schon ein bisschen angeteasert, wie sich vielleicht auch ein bisschen die Art der Entwicklung bei uns geändert hat. Du hast gesagt, Mensch, die ersten Projekte vor, keine Ahnung, weit über 15 Jahren, war vielleicht typischerweise ein FPGA-Entwickler an einem Projekt. Genau. Hat halt VHDL geschrieben, simuliert, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich sag mal, seit der Zeit, glaube ich, haben wir uns insgesamt schon auch ein bisschen weiterentwickelt und geben dieser ganzen Entwicklung einen ganz anderen Stellenwert mittlerweile, oder?
Ja, komplett richtig. Also zum einen sind natürlich die Projekte größer geworden, mit mehr Menschen muss man sich da auch mehr organisieren. Haben aber auch durchaus die Vorteile kennengelernt, wenn man gut dokumentiert und ein bisschen mehr Gedanken sich macht, was man eigentlich bauen möchte, bauen sollte. Und dann ins Codieren kommt. Ganz am Ende. Eigentlich nur noch als Übersetzungsschritt.
Genau, wir waren ja eine Zeit lang, ich sag mal, ziemlich agil unterwegs, gerade im klassischen Kinobereich. Ich denke natürlich, diese ganze Agilität haben wir nicht aufgegeben, ne? Im Gegenteil. Aber wenn man natürlich, haben Sie ja beim letzten Mal angesprochen, du warst da eben ziemlich früh dann eben auch beim Spiegelersatzsystem dabei, wo funktionale Sicherheit eine Rolle spielt, wo Qualitätsthemen eine ganz andere Rolle spielen. Das heißt, wo man auch Prozess hat, braucht, Abläufe braucht, wo auch ein Dritter von außen die quasi bewerten, auditieren, assessieren kann und wird.
Genau, wird.
Quasi, genau. Also wir haben es da ja auch live miterlebt, dass da ein Assessor bei uns war für eine komplette Woche und unsere Entwicklung auf links gedreht hat. Aber auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, mit der Art der Entwicklung, ne, wir haben halt, glaube ich, immer den Sinn gesucht, manche Sachen zu tun, zu dokumentieren und wie du es vielleicht auch schon ein bisschen angesprochen hast, eigentlich eher die Vorteile daraus genommen. Ne?
Genau, also wir haben jetzt auch, ich selber habe den Begriff dokumentieren verwendet, aber eigentlich ist es ein Entwicklungsschritt, sich klar zu machen, was man tun möchte und das tut man in schriftlicher Form und im Nachgang kann man das als Doku bezeichnen, aber eigentlich ist es das Erarbeiten des Systems, an dem man arbeitet und des FPGAs, den man erstellen möchte.
Genau, das heißt, es ist schon auch oft klug und gut, ne, wenn man das System erstmal gut beschreibt. Ne? Ja. Ich denke, Manuel und ich haben natürlich auch immer schon öfter drüber gesprochen, dass es gerade vielleicht, wenn es Richtung Algorithmik gibt, man solche Themen eigentlich wenig anforderungsgetrieben machen kann. Da braucht man halt andere Entwicklungsschritte vorher. Da hat man ja auch schon hier und da eben über unsere Ansätze gesprochen mit XIF und so weiter. Aber irgendwann muss das ja mal feststehen. Ne? Muss man einfach mal sagen, okay, den Algorithmus will man jetzt ins FPGA gießen. Die und die Sachen will der Kunde, wollen wir da reinbringen. Und selbst da haben wir einfach die Vorteile gesehen, erstmal auch den FPGA so als Blackbox zu betrachten, mal einfach niederzuschreiben, okay, was sind denn jetzt die Anforderungen da dran? Ne? Was soll der denn tun? Nicht nur dann für ein Design-Team, was dann vielleicht auch du mittlerweile leitest, sondern natürlich dann auch für die Testabteilung, ne? Für jemanden, der dann so ein FPGA auch qualifizieren will, ne? Der dann sagt, okay, ich will jetzt abtesten, der tut sich natürlich auch leicht, wenn er irgendwo in schriftlicher Form was hat, was da eigentlich drin ist. Ne?
Ja, man könnte mal meinen, dass man sowas vom Kunden bekommt, aber wir haben wunderbare Erfahrungen gemacht, es selber aufzuschreiben. In dem Moment versteht man auch selber, was man da bauen möchte, indem man selber die Anforderungen aufschreibt. Dann sind einem die Worte geläufig und man kann sich auch gleich über den Test mit Gedanken machen, wie ein Tester so eine Anforderung denn überhaupt testen soll. Genau, und deswegen erstmal als Blackbox, weil der Tester wird sich den FPGA von außen anschauen und nicht simulieren.
Genau, am Ende vom Tag ist es natürlich das klassische V-Modell, ne? Wenn man im Automotive-Umfeld drin ist, werden da halt Qualitätskriterien angelegt, die von ASPICE kommen. Aber auch andere Bereiche haben dann natürlich Anforderungen, ich sag mal, an die Entwicklung. Aus dieser ganzen Gemengelage haben wir uns halt einen sehr smarten, finde ich, Entwicklungsprozess zurechtgelegt, wo man schon auch, wie schon gesagt, Agilität immer noch walten lassen, ne, wo wir das Ganze in Sprints machen, wo wir uns aber am Anfang vom Projekt, wie du sagst, auch erstmal um diese Blackbox uns Gedanken machen, gemeinschaftlich mit dem Tester, wirklich im Team. Klar, dann geht natürlich jeder in seine Bereiche rein, ne, der den FPGA zum Schluss als Blackbox testen will, der fängt natürlich dann an, sich vielleicht sein Test-Environment zu skizzieren, die Test-Case schon mal ein bisschen tiefer zu legen und das Design-Team fängt natürlich dann an, über eine Architektur nachzudenken,
genau.
Wie soll das Ganze strukturiert werden, welche dynamischen Abläufe soll es geben, welche Ressourcen will man vielleicht auch welchen Block mitgeben und um solche Themen.
Genau, solche Themen und auch das in schriftlicher Form. Also wir haben danach mehrere Bilder über die Architektur des FPGAs. Natürlich das klassische Blockschaltbild, Schaltplan ähnlich, wo man sich Gedanken macht über Schnittstellen, welche Standardschnittstellen eignen sich oder auch nicht, welche Module brauche ich überhaupt, wie müssen sie angeordnet sein, in welcher Reihenfolge und so weiter. Aber eben auch Ablaufdiagramme und besonders spannend, wenn natürlich noch eine CPU mit ins Spiel kommt, wann macht wer was?
Genau, und wir nutzen da ähnliche Tools, wie sie in der klassischen Softwareentwicklung genutzt werden, also da auch den Enterprise Architect,
genau.
Um eben Signalabläufe, einen Signalfluss darzustellen, auch diese dynamischen Abläufe, ne, State Machines, Zusammenhänge, Zusammenspiel mit der Software, die du schon angesprochen hast.
Da kann man auch wunderbar tracen, ob man die Requirements, die man sich selber gegeben hat, ne, oder zusammen mit dem Kunden erarbeitet hat, ob man die erfüllt. Genau, deswegen ist ein gutes Tool wie Enterprise Architect da schon wertvoll.
Und würde man dann aus deiner Sicht schon, wenn man so eine Grobarchitektur hat, dann mit dem Codieren anfangen oder kommt da vielleicht noch was dazwischen?
Ah, da kommt meistens noch was dazwischen, genau. Die Detailed Designs, also der Begriff ist, glaube ich, stehend, indem man einzelne, ja, diese Blöcke aus der Architektur nochmal beschreibt, was die wirklich tun sollen. Also da kommt vom Architekten vielleicht so ein grober Satz, was es tun soll. Aber dann wirklich aufzuschreiben, welche Interfaces hat das Ding? Muss ich vielleicht irgendwelche Cores zukaufen für das Modul? Was soll das Modul tun? Und dann eben auch als Entwickler mal Gedanken machen, wie könnte ich es implementieren und das festhalten? In Natursprache, also Englisch bei uns, also nicht in VRDL bitte. Und das ist ein wunderbarer Schritt, weil wenn ich als Teamleitung so ein Detailed Design bekomme, dann muss ich mir nicht Gedanken machen, ob dieses VRDL-Konstrukt gerade geeignet ist oder vielleicht einen Fallstrick hat oder irgendwas. Ich kann den Entwicklern abnehmen, dass sie verstanden haben, was sie tun sollen, weil da kommt es auch durchaus mal zu Missverständnissen. Das ist ein ganz früher Review-Eingriff, der nach einem Tag schon stattfinden kann. Und deswegen lieben wir diese Detailed Designs sehr, weil das große Fehler in der Integration gleich von vornherein ja gar nicht erst aufkommen lässt sozusagen.
Und wie geht es dann typischerweise weiter? Also wenn quasi sich die Entwickler, sag mal, wirklich genügend Gedanken gemacht haben, was sich ja eh jeder Entwickler macht, wenn er das Entwickeln anfängt, ne? Ja. Oder wenn er ein Problem oder eine Herausforderung hat, irgendein Modul jetzt vom Scratch weg quasi entwickeln zu müssen. Ich sehe es natürlich genauso, ne? Hat immer riesen Vorteile, die Ideen, die man dann hat, einfach auch mal so zu Papier zu bringen, ne? Weil das ist die beste Modulspeck, wenn wirklich auf einem One-Pager oder auf zwei Seiten einfach auch mal die grundlegenden Ideen, die man so hat, niedergeschrieben sind. Aber wie geht es dann so weiter? Was leitet sich dann daraus wieder ab?
Daraus leiten sich dann die Komponente selber, die man schreiben will, die Unit, der VDL-Code ab, aber auch der Test, also die Simulationsumgebung. Die kann man daraus genauso ableiten und im besten Fall vielleicht sogar von zwei getrennten Entwicklern, sodass der eine den anderen testet. Auch das ist eine Möglichkeit, wenn es schriftlich da ist und nicht nur in Hinterköpfen und Bleistiftzeichnungen, das Detail Design da als verbindendes Glied zu haben, gegen den man einen Test schreiben kann.
Und du hast ja beim letzten Mal gesagt, in deiner Anfangszeit in der Solectrics war es dann viel in Simulator reinschauen, in die Waveforms reinschauen, zu schauen, ob dann die Module, wenn man sie integriert in der Simulation, auch so funktionieren, wie man es sich vorstellt. Aber ich glaube, da sind wir einen Schritt weiter. Ne?
Da sind wir einen Schritt weiter, ja. Wir haben jetzt Self-Checking-Tests, also die checken sich einfach selber. Da kriegt man am Ende ein Pass- oder Not-Pass-Ergebnis zurückgeliefert, die wir auch mit Continuous Integration mittlerweile laufen haben. Also da laufen bei jedem Check-in dann bestimmte Simulationen wieder an, die halt betroffen sein könnten und werden jede Nacht ja noch weiter durchsimuliert, sodass man am nächsten Tag eigentlich immer sicher sein kann, dass eine Änderung nicht irgendwo eine komische Auswirkung hat, mit der man nicht gerechnet hatte oder man irgendwas einbaut, was eben einen Fehler hat.
Genau, das heißt, wir haben hier auch klassische Unit-Test-Frameworks am Start, wie du jetzt gesagt hast, auch CI-Pipelines, ne, also alles, was man auch so aus der klassischen Softwarewelt kennt. Da gibt es ähnliche Tools, ähnliche Ansätze mittlerweile für den klassischen VHDL-Bereich, ne, die man da eigentlich wunderbar einsetzen kann und wo man sich dann auch das Leben irgendwo auch selber leichter macht. Ne.
Ja, genau. Ja, LinkedIn gibt es mittlerweile auch für VDL oder schon seit langem. Also ja, wir machen eigentlich alles, was man so aus dem klassischen Softwarebereich kennt.
Das heißt statische Code-Analyse.
Genau, statische Code-Analyse, solche Sachen. Wir schauen uns auch viel von den Softwarekollegen ab, weil die doch immer einen halben Schritt da voran sind gerne mal. Die gibt es immer einen Ticken früher als den VDL.
Genau, aber wir haben da, glaube ich, einen guten Stand erreicht. Wie du sagst, statische Code-Analyse, da geht es natürlich um die Coding-Standards, Coding-Guidelines, aber auch kann man formell ein Tool überprüfen lassen, ob klassische Designfehler im FPGA-Bereich, ne, da gibt es ja so asynchrone Thematiken, die man gerne dort vermeidet, die dort einfach abgeprüft werden können, dann ein automatisiertes Framework zum Testen, zum Simulieren. Das heißt, man ist nur mal darauf angewiesen, dass jetzt ein Entwickler, wenn er irgendwas ändert, nochmal die Simulation scharf anschaut, sondern ohne, dass man große Aufwände hat, ne, schmeißt man einfach die ganze Maschinerie wieder an. Ja. Klar, man reviewt im Team mal kurz die Änderung, dann lässt man einen kompletten Test durchlaufen, dann gibt es den nächsten Schritt, ist dann ja der Integrationsstep, oder wo man es dann in die davor aufgeplante Architektur integriert.
Genau, also alle Module zusammenbauen, passiert sehr oft schon parallel zu den Vorarbeiten, aber eigentlich als separater Schritt, den FPGA zusammenzubauen, und auch da wird wieder getestet, ob Signale dann auch durchgehen durch die ganzen Module. Also nicht mehr, ob die Module das tun, was sie sollen, das ist vorher passiert im Unit-Test, aber nochmal gucken, kommt mein Videosignal auch hinten am Monitor an.
Genau, und dann last but not least, was wir quasi am Eingang angesprochen haben, am Ende vom Tag kann man dann nochmal unser getrenntes Testteam, was dann quasi den FPGA, nachdem er dann auch final synthetisiert wurde, da nochmal komplett testet, wobei eben da jede Ebene quasi einen anderen Fokus hat. Unit-Ebene, da geht es natürlich viel auch um abchecken, ob jede Codezeile irgendwo simuliert wurde, ne, ob die Features, die man von so einem Block erwartet, auch drin sind in der Integration, wie du angesprochen hast,
ob Ranges auch arbeiten, also ob er auch auf seinen Grenzen arbeitet.
Genau, weil wir natürlich auch viele VHDL-Blöcke haben, die sehr stark parametrisierbar sind. Und auch da, um die ganzen Fälle abtesten zu können. Und am Ende vom Tag, es ist natürlich oftmals gar nicht so einfach, wenn man sich in dem Videobereich befindet, wo man vielleicht auch mehrere Frames, vielleicht sogar mehrere Sekunden durchtesten muss. Da hat man dann natürlich auch oftmals Grenzen in der Simulation. Ne? Das heißt, da kann es dann auch oft sein, dass wir nicht komplette HD- oder 4K-Bilder durchprozessieren, sondern auch die ganze Kette dann einfach auf ganz kleine Bilder einstellen, dass wir es in der Simulation noch sehen können, aber dann natürlich eine komplette Testabdeckung dann über unser da nochmal getrennt aufgesetzten Qualifikationstest verifizieren können.
Die wiederum als Basis die Requirements nehmen und gucken, ob wir wirklich alles eingebaut haben, was wir einbauen wollten, ob das alles so funktioniert, wie es mal beschrieben war und wie es letztlich auch der Kunde schon bestellt hatte.
Genau, und das ist dann so der letzte Schritt, oder, wo wir dann gegebenenfalls beim Kunden noch zuarbeiten, wenn es in die Systemintegration geht oder wo du es angesprochen hast, dann kommt nochmal entweder ein externer oder ein interner Microcontroller mit hinzu, den wir dann natürlich auch dann noch mit integriert, sodass wir dann unseren Kunden wirklich ein komplett getestetes Package liefern können, wo wir dann wirklich auch, wenn bei uns dann der Projektleiter die Releases macht, auch reinschreiben kann, was wie getestet wurde, welche Coverage wir erfüllt haben, mit welcher Qualität auch der Kunde rechnen kann, ne? Weil in unterschiedlichen Stufen so eine Entwicklung hat man natürlich vielleicht manche Grenzfälle noch nicht alle mit getestet, aber es reicht vielleicht schon für ein Release aus, und das sind dann aber natürlich Sachen, die kann man da auch dem Kunden dann sehr transparent mit im Release quasi benennen und ist natürlich auch so ein bisschen USP, dass der Kunde da auch sieht, welche Qualität er am Ende vom Tag von uns bekommt.
Oh ja.
Gut, ich glaube, das war es dann auch so, oder? Um ein bisschen einen Rundumschlag zu machen, was bei uns die FPGA-Entwicklung bedeutet, dass wir es vielleicht ein bisschen anders machen. Was natürlich nicht heißt, dass die bei uns sperriger ist. Ne? Ich glaube, wir sind immer noch sehr effizient und effektiv unterwegs.
Definitiv. Ich würde sogar sagen, dass es effektivitätssteigernd ist, sich Gedanken zu machen.
Genau. Und das hat natürlich aber auch viele Vorteile. Ne? Wir drehen eigentlich mittlerweile keine Schleife mehr hinterher. Es ist wirklich, wenn wir was liefern, läuft's. Klar kommen dann vielleicht immer neue Kundenwünsche auf, so ein System dann zu erweitern. Aber ich sage mal, mit der Art und Weise sind wir immer noch sehr schnell, sehr effizient unterwegs und können eben eine hohe Qualität liefern. Ja, die Zeit ist schon wieder rum, wenn ich hier auf unsere Uhr schaue. Von dem her vielen Dank, Ines.
Vielen Dank.
Dass wir auch darüber ein bisschen quatschen konnten. Und ansonsten wieder der Hinweis für Fragen, Wünsche, Anregungen, über was wir hier im Podcast mal sprechen sollten. Gerne an die E-Mail-Adresse podcast@solectrics.de was schreiben. Und ja, ansonsten wünschen wir wie jedes Mal wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Tschüss und
ciao, ciao.